Breitband Topic.
75 Milliarden Dollar soll das Vermögen von Facebook, Instagram und WhatsApp-Chef Mark Zuckerberg betragen, schätzt jedenfalls das US-Wirtschaftsmagazin Forbes. Elon Musk, der wahrscheinliche neue Besitzer von Twitter, der soll mehr als 260 Milliarden Dollar besitzen.
Das sind unglaubliche Summen und ganz sicher ist das nicht ideal, dass diese Milliardäre quasi alleine über einige der wichtigsten Plattformen für Meinungsbildung herrschen. Doch wie kann man dieser konzentrierten Social-Media Macht begegnen?
Eine Frage, über die wir mit Leonard Dobusch gesprochen haben. Dobusch sitzt im ZDF-Fernsehrat und ist Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Innsbruck. Er hat gerade einen ziemlich viel beachteten Artikel in der Süddeutschen Zeitung geschrieben, in dem er sich für ein öffentlich-rechtliches Gegenstück zu Facebook, Twitter und Co. ausspricht.
Aber wie würde so eine öffentlich-rechtliche Social-Media-Plattform denn überhaupt aussehen?
Da möchte ich schon klarstellen, dass es mir nicht darum geht, morgen ein öffentlich-rechtliches Twitter zu launchen. Das wäre eigentlich gar nicht mein Vorschlag gewesen. Ich glaube auch, dass das schwierig ist, sowas zu kopieren und zu glauben, dass man dann damit Erfolg hat. Aber ich glaube, dass es höchst an der Zeit ist, dass die bestehenden öffentlich-rechtlichen Angebote im Netz social werden. Was meine ich damit? Dass die Leute, die ohnehin bereits zum Beispiel Nutzerinnen und Nutzerprofil haben in einer Mediathek, weil sie zum Beispiel damit Altersverifikation erledigen oder weil sie damit personalisierte Empfehlungen bekommen, dass man das quasi ermöglicht, dieses Profil auch zu veröffentlichen und auch zum Beispiel kuratierte Playlists zu erstellen, die man mit anderen teilen kann. Und das wäre sozusagen ein schrittweiser Einstieg, ja, in die Möglichkeit, dass das Publikum über öffentlich-rechtliche Kanäle und Plattformen eben nicht nur Dinge konsumiert, sondern auch interagiert, kommentiert und letztlich dann auch vielleicht eigene Inhalte teilt.
Würden Sie denn sagen, dass solche Verwaltungsriesen wie die ARD und ZDF überhaupt in der Lage sind, so einen Richtungswechsel vorzunehmen?
Ich würde sagen, die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland sind schon längst dabei, einen harten Richtungswechsel vorzunehmen. Ich glaube, vielleicht fällt mir das als Österreicher, der in Deutschland in Rundfunkgremien tätig ist, besonders auf, wie viel sich eigentlich in Deutschland in den letzten Jahren im öffentlich-rechtlichen Sektor getan hat. Das ist natürlich trotzdem nicht von heute auf morgen, aber in den letzten 5, 6 Jahren ist einiges passiert. Da hat es einerseits ein Jugendangebot Funk gegeben, das ausschließlich auf Drittplattformen wie YouTube, Instagram und TikTok ausgespielt wird und dort inzwischen relevante Reichweiten in einer schwierigen jungen Zielgruppe erreicht. Es ist so, dass ARD und ZDF seit 2019 rechtlich erlaubt ist, Angebote zu entwickeln, die nur online laufen. Und letztes Jahr, 2021, haben sich ARD und ZDF aufgerafft, den technischen Unterbau ihrer Mediathek zukünftig gemeinsam zu entwickeln. Also da ist eigentlich einiges passiert, da ist einiges in Bewegung. Ich glaube nur, da geht noch mehr.
Ein Vorteil ist natürlich eindeutig, dass ARD und ZDF Nutzerdaten nicht zum Einkauf von Werbung einsetzen müssen, ne? Das machen die marktorientierten Plattformen natürlich schon. Was wäre denn jenseits dessen der große Vorteil von so einer entwickelten Plattform, wie sie Ihnen vorschwebt?
Es gibt zwar im Internet heute eine Vielfalt an unterschiedlichen Plattformen, die aber alles eines gemeinsam haben, nämlich dass sie kommerziell ausgerichtet sind und dass sie versuchen eben zum Beispiel Verweildauer, Klicks zu maximieren. Also das ist nicht nur das Tracking, sondern das ist auch, auf welche Art und Weise Inhalte präsentiert werden. Und ein öffentlich-rechtliches Angebot könnte hier einerseits auf andere Formen der Empfehlung setzen, die stärker eben zum Beispiel einem demokratischen Auftrag, zum Beispiel der Vielfaltsförderung verpflichtet sind. Und weil eben es nicht darum geht, die Kunden zu monetarisieren, weil die quasi ja bereits über einen Rundfunkbeitrag finanziert sind, könnten sie auch offener gestaltet sein. Sie könnten zum Beispiel unterschiedliche Arten ermöglichen, wie man sich seine Timeline strukturiert. Bei Twitter gibt es immer wieder die Debatte, ich hätte gerne eine chronologische Timeline, ich will nicht, dass mir der Algorithmus Tweets vorschlägt. Für einen öffentlich-rechtlichen Anbieter wäre das überhaupt kein Problem, neben einer chronologischen Timeline noch andere kuratierte Timelines oder eben vielleicht auch algorithmisch sortierte Timelines anzubieten. Für einen Privaten ist das schwierig, weil der will ja über algorithmisch sortierte Timelines Werbung ausspielen.
Ich frage mich nur gerade, wer soll da eigentlich miteinander diskutieren, wenn es doch die anderen Social-Media-Plattformen gibt?
Also zunächst einmal ist es so, dass wenn man sich anschaut, wo öffentlich-rechtliche Medien heute schon erlauben zu kommentieren zum Beispiel, denn in der ARD gibt es ja einzelne Anstalten, die auf ihren Online-Angeboten zumindest kurzfristig Kommentierungen unter ihren Beiträgen erlauben, dann ist mein Feedback, dass ich da mal höre, oh, das ist so moderationsintensiv, da muss man sich drum kümmern, das ist aufwendig. Und ja, natürlich, Online-Communities zu betreuen, gibt es nicht gratis. Aber ich würde mal sagen, dass gerade weil die Öffentlich-Rechtlichen, und da unterscheiden sie sich auch zum Beispiel von anderen Mitbewerbern, die ja immer vor dem Problem stehen, wie bringe ich überhaupt mal Leute auf meine Plattform? Das ist bei den Öffentlich-Rechtlichen anders, weil die haben ja eine Nutzerinnen- und Nutzerbasis. Da loggen sich jeden Tag Millionen Menschen ein in der Mediathek, weil sie dort Inhalte konsumieren wollen. Das heißt, die Leute, die sind schon dort. Und die Leute, und das ist ja das Interessante, die wollen sich austauschen. Ja, die wollen sich austauschen über die Inhalte, die sie schauen. Wenn ich heute im ZDF Jan Böhmermann ZDF-Magazin Royal sehe und dann will ich einen Kommentar dazu abgeben, entweder weil ich ihn kritisieren will oder weil ich ihn abfeiern will, dann muss ich aus der Mediathek, wo ich es mir gerade angesehen habe, auf YouTube wechseln, dort mit der Suche die letzte Ausgabe finden und dann drunter auf YouTube kommentieren. Und das tun tausende Leute bei jeder Folge.
Muss man nicht trotzdem aber nochmal die Frage stellen, wenn die Öffentlich-Rechtlichen sich in diese Richtung bewegen, wie die das hinbekommen, dass die NutzerInnen tatsächlich auf solche öffentlich-rechtlichen Social-Media-Plattformen kommen würden? Weil das, man kann das ja nicht so aus dem Nichts heraus, aus dem Boden stampfen. Aber Sie haben ja schon gesagt, okay, die ARD, ZDF, die würden nicht bei Null anfangen. Und trotzdem, wie kriegt man denn dann aber die NutzerInnen dazu, da mitzumachen?
Meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall so, das kann man jetzt schon beobachten. Es sind Leute schon auf diesen öffentlich-rechtlichen Plattformen unterwegs. Und es gibt offensichtlich, das zeigen all jene Bereiche, all jene Versuche, wo öffentlich-rechtliche zum Beispiel sowas wie Kommentare ermöglichen, dass die Leute, die auf der Plattform sind, am liebsten direkt auf der Plattform, wo sie Inhalte konsumieren, auch über diese Plattform, über diese Inhalte reden. Und das heißt, dieses Anfangsproblem, das andere Mitbewerber haben, wie bekomme ich überhaupt Leute auf eine Plattform? Ja, und nur wenn da ein paar Leute sind, dann macht es überhaupt Spaß, sich auszutauschen. Alleine will ich natürlich nicht kommentieren oder diskutieren. Ja? Und dieses Anfangsproblem, das haben die Öffentlich-Rechtlichen einfach nicht. Und ansonsten, dass das nicht von heute auf morgen dann gleich eine Massenbewegung ist, ich glaube, das ist etwas, was die Öffentlich-Rechtlichen sich sogar wünschen, weil natürlich braucht es da eine Lernkurve. Natürlich, mir geht es um einen schrittweisen, langsamen Aufbau dieses Angebots und auch da wieder ein struktureller Vorteil der Öffentlich-Rechtlichen, weil man eben nicht innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr beweisen muss, dass man in ein exponentielles Wachstum reinkommt, weil sonst die Investoren abspringen. Ja, kann man sich Zeit lassen, kann man experimentieren. Die Öffentlich-Rechtlichen wissen heute ja selber noch gar nicht, was ein demokratischer Algorithmus ist. Das müssen sie selbst erst lernen.
Was sich mir als Frage stellt, ist, dass der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen ja tatsächlich erstmal ein anderer ist. Ne? Also es sollen Inhalte angeboten werden und dafür steht das Budget auch zur Verfügung, dass man diese Inhalte generiert und sie zur Verfügung stellt, damit sie abgerufen werden können. Wie stellen Sie sich das denn finanziell vor, wie das funktionieren soll, dass neben diesem Angebot noch so eine Social-Media-Plattform betreut, moderiert und natürlich auch innovativ gestaltet wird?
Also zunächst einmal, glaube ich, muss man sich schon vor Augen halten, was ist wirklich der Grund, warum es öffentlich-rechtliche Medien gibt? Ja? Und der Grund ist nicht, dass wir Geld haben, damit produzieren wir halt Inhalte. Sondern eigentlich wurden die Öffentlich-Rechtlichen gegründet, auch nach den Erfahrungen des Faschismus, weil man gesagt hat, es braucht Medien, die weder vom Staat kontrolliert werden, noch von einer reichen Oligarchie. Ja, sondern man will Medien, die quasi von der Masse der Bevölkerung finanziert werden. Und diese Medien sollen auch quasi durch eine staatsferne Aufsicht kontrolliert werden. Da hat man auch in Deutschland Fortschritte gemacht. Man ist, glaube ich, noch nicht perfekt. Aber es ist schon so, dass das kein Staatsfunk ist, den wir in Deutschland haben. Und meiner Meinung nach ist so, diese Aufgabe, diese demokratische Funktion des öffentlich-rechtlichen Ansatzes, die ist im digitalen Zeitalter eigentlich ohne Rückkanäle und ohne Plattform für Austausch, die ein Mindestmaß an quasi Sozialität aufweist, eigentlich gar nicht zu erfüllen.
Was ich so vor allem an Instagram und Twitter so schätze, das ist diese Internationalität. Also, dass man da auch mit Leuten zusammenkommt aus anderen Ländern, aus anderen Kontinenten und ganz andere Sichtweisen so mitbekommt. So eine öffentlich-rechtliche Social-Media-Plattform, die wäre wahrscheinlich vor allem erstmal auf Deutschland, vielleicht noch ein bisschen auf den deutschsprachigen Raum so beschränkt. Oder kriegt man da auch irgendwie eine Internationalität hin, beziehungsweise müsste man die hinbekommen?
Also ich glaube, auf Perspektive haben die Öffentlich-Rechtlichen in Europa ohnehin nur eine Chance, wenn sie es schaffen, ihre nationalstaatliche Verankerung zumindest in Teilen zu überwinden und sich untereinander auch über Ländergrenzen und auch mit anderen gemeinnützigen Playern, mein Lieblingsbeispiel ist ja die Wikipedia, zu vernetzen und so etwas wie ein grenzüberschreitendes öffentlich-rechtliches Ökosystem, das offen ist, offen für Kooperationspartner, offen auch in ihren Standards, offen in der Software, auf dem es passiert. Und das wird ohnehin erforderlich sein, wenn man nicht in die regionale Nische gedrängt werden will und dann in Wirklichkeit auf Perspektive Reichweite, Relevanz und dann am Ende Legitimation verliert. Das wird notwendig sein, und das Erfreuliche ist aber auch, dass es inzwischen ja sowas gibt wie Standards für dezentrale Netzwerke. Derzeit ist der Name Mastodon in aller Munde, aber es gibt ja ganz viele andere Netzwerke, die auf denselben Protokollen aufbauen. Und diese Protokolle, die sind von Anfang an international, global gedacht. Und das heißt, das wäre das Schöne, wenn man sich dieser offenen Software und dieser offenen Standards bedient, dass so eine Plattform dann auch eben anschlussfähig war an internationale Angebote. Man wäre eben nicht auf den deutschsprachigen Raum beschränkt. Und damit geht auch meiner Meinung nach ein Argument ins Leere von Leuten, die sagen, naja, StudiVZ hat ja auch nicht funktioniert. Ja, weil StudiVZ war ein geschlossenes, proprietäres Netzwerk, wo eben genau nicht es möglich war, quasi unterschiedliche Clients, unterschiedliche Algorithmen, unterschiedliche Netzwerke miteinander zu verknüpfen.
Leonard Dobusch war das von der Uni Innsbruck zur öffentlich-rechtlichen Social-Media-Zukunft.